Triggerwarnung.
In dem Moment, als mir bewusst geworden ist, hier kommst du lebend nicht mehr raus, haben sich Kräfte in mir gebündelt, die mich dazu gebracht haben, aus dem fahrenden Auto zu springen.
Was ist mir passiert?
Ja, ja, klar. Komm vorbei.
Ich wusste nicht, damit umzugehen. Im Nachhinein habe ich alle Beweise vernichtet. Ich war direkt duschen und habe mein Bettlaken in die Waschmaschine gestopft. Das war alles, was ich hatte.
Nein! Nein, hör auf! Stopp! Nein!
GefährtInnen. Der Podcast über sexualisierte Gewalt mit
Romina Maria Ulm,
Elle Lakehoff
und mir, Shannon Gede. Überlebende sexualisierter Gewalt und möchten in diesem Podcast unsere Erfahrungen mit euch teilen. Wir möchten damit GefährtInnen einen sicheren Ort geben und nicht pauschalisieren. Für die folgende Episode GefährtInnen sprechen wir eine allgemeine Triggerwarnung aus.
Hallo Martina, schön, dass du wieder da bist. Für die ZuhörerInnen, die bisher noch nicht die vorherige Folge 62 gehört haben. Danke, Martina. Den Tipp habe ich übrigens gerade bekommen, weil ich schon einmal angefangen habe und von Folge 63 gefolgt habe. Ja, aber die war es ja gar nicht. Also schön, dass du nochmal da bist und uns deine Stimme gibst. Für dich selbst und für heute auch ein sehr interessantes Thema. Die Perspektive hatten wir hier bei Gefährtinnen noch gar nicht. Du hattest einen Termin bei der Aufarbeitungskommission, unabhängige Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Für die einen oder anderen, die das noch nicht kennen, viel mehr dazu später. Wie geht's dir damit?
Eine Herzensangelegenheit und ich bin ja unheimlich dankbar, diesen Raum jetzt nochmal von dir zu bekommen. Ehrlich gesagt, von meinen Leuten, die mich schon kennen, ganz, ganz viele Fragen aufgekommen, wie das für mich war, wie der Erstkontakt war, etc. Und da habe ich mit dir gesprochen, ob ich das anhand unserem Podcast diesen Rahmen kriegen kann, um das kurz zu erläutern, was es für mich bedeutet hat, um vielleicht die einen oder den anderen dazu ermutigen, dies gleich zu tun oder beziehungsweise es kennenzulernen oder eine Möglichkeit kennenzulernen, was es noch da draußen so gibt.
Du hast dir für dieses Gespräch jetzt uns als Podcast ausgesucht und auch diesen sicheren Raum. Für die, die dich schon kennenlernen durften, wissen natürlich, was das alles für dich an Bedeutung hat. Kannst du uns nochmal schildern, warum jetzt, warum wir und warum dieser Zeitraum?
Okay. Also ich bin Betroffene und Gefährtin von sexualisierter Gewalt im Kindesalter und habe angefangen, selbst einen Instagram-Account zu erstellen, um mir eine Stimme zu geben, aber auch um anderen ein bisschen zu ermutigen, zu heilen und wieder ganz zu sein. Und daraufhin habe ich die Gefährtinnen, also dich und Shannon, kennengelernt dürfen und habe da gleich resoniert und gleich gefühlt, dass es alles auf eine Ebene schwingt und bin sehr, sehr dankbar über unsere Verbindung und wie es halt mit Trauma ist. Man heilt, man geht extreme Gefühlsachterbahnen und wo auch immer man steht, man raspelt das Schicht für Schicht ab. Ja, man muss immer wieder das Fühlen erstmal lernen, wenn man es noch nie gelernt hat. Und bin halt so eine Heilungsreise gegangen über die ganzen Jahre. Hatte eine massive, schwere Depression und Burnout mit suizidalen Gedanken und habe mich da so rausgeackert, Schicht für Schicht, über Jahre mit ganz vielen Tälern, die ich gegangen bin und Bergen, die ich erklommen habe, und irgendwann war so, was gibt's denn noch da draußen und was ist mein nächster Step? Und irgendwann habe ich so die Kommission gesehen auf Instagram bin ich auf die aufmerksam geworden und das war aus einem rein kämpferischen Antrieb irgendwie einen Beitrag zu leisten, weil die Kommission mit dem Daten halt Täterstrategien lernt und auch lernt aus betroffenen Sicht zu sehen, was es benötigt, was Betroffene benötigen und wie Kindesmissbrauch und wie hochkomplex dieses Thema ist und wie sowas überhaupt funktioniert, weil ja, wie wir wissen, tatsächlich Kinder sehr manipulativ sein können, also Kinder kann man leicht manipulieren, so rum. Und ja, aus den Geschichten zu lernen und den Leuten wieder Methoden und Präventionsmaterialien zu geben und dass man als, ich sage jetzt mal, auch als Dunkelziffer, nicht nur, aber da eine Stimme erhält. Und dessen Raum war mir bewusst und war mir wichtig, diesen sicheren Hafen irgendwie zu haben, um mich heil zu kriegen, also nochmal in meine Vergangenheit zu reisen und mir diesen sicheren, geschützten Raum zu schenken, den ich damals nie bekommen habe. Das war so meine treibende Feder.
Wann ist der Zeitpunkt für dich gewesen, an dem du für dich beschlossen hast, wann hast du die Aufarbeitungskommission für dich gefunden?
Ja. Aus der Wut heraus irgendwie, also wie gesagt, diesen Beitrag zu leisten, was zurückzugeben, um mich ganz zu machen. Um da was nachzuholen.
Hattest du eine Vertrauensperson und den Kontakt gefunden zur Aufarbeitungskommission oder war das so aus deiner eigenen Initiative heraus?
Meine eigene Initiative, weil ich das gelesen habe in meinem Feed. Das ist dann so aufgesprungen, den habe ich dann gefolgt und hatte das so immer im Hinterkopf und irgendwann hatte ich so diesen Punkt, ach komm, melde dich mal an und mal schauen, was wird. Und da hast du ein Kontaktformular, das geht ganz ratzfatz und dann schickt man so ab. Man kriegt dann eine E-Mail, dass es halt längere Wartezeiten gibt und irgendwann, ich weiß nicht, 3 Monate später, also es war ziemlich lange in Wartezeit, habe ich eine E-Mail von einer Anwältin bekommen, zumindest erstmal von der Aufarbeitungskommission, dass sich eine Anwältin bei mir meldet, die im Auftrag der Aufarbeitungskommission diese Anhörung mit mir macht. Genau. Und das war dann vor ein paar Wochen quasi die Anhörung. Es war super traumasensibel, also ich muss sagen, ich war sehr sehr berührt, weil es wirklich so mit dem Hinweis ist, bitte machen Sie das in Ihrem Tempo, sagen Sie nur das, was Sie möchten und danke, dass Sie überhaupt sich bei uns melden und eine Geschichte erzählen. Genau. Bei der Aufarbeitungskommission kann man auch wählen, zwischen schriftlichen, also seine Geschichte schriftlich einzureichen, online zu machen oder vor Ort. Und mir war es super wichtig, das vor Ort zu tun. Ja, weil dieser persönliche Austausch ist irgendwie für mich fühlt es sich wie ein gesicherer Rahmen an, wenn ich vor mir die Menschen habe und weiß, wer meine Geschichte jetzt aufnimmt. Genau.
Hatte für dich die Aufarbeitung deiner eigenen Geschichte, bevor du diesen Termin wahrnehmen durftest, eine andere Bedeutung, als sie es heute hat? Hat der Termin irgendetwas mit dir gemacht und etwas sowohl positiv oder eventuell auch negativ verändert?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich möchte mal kurz noch einen Step vorher bringen. Wo ich an diesem Termin war, hatte ich schon die klare Intention für mich gelegt, warum es mir dienen soll als ein gewisses Tool, nochmal in mein inneres Kind zu reisen. Und ihr einfach diesen Rahmen, diesen geschützten Rahmen und diesen Rahmen, so wie ich glaube dir, dass du da was erlebt hast, zu geben. Also ja, es hat vorher, gab es bei mir schon mit Coaches und Psychologen Gespräche und innere Kindheilung, wo ich gespürt habe, ja, da ist so ein verletztes inneres Kind und da will so viel gefühlt werden und es will so viel gesehen werden und renn doch einfach nicht so weg vor dir. Das ist schon alles vorher passiert. um diesen Rahmen nochmal abzurunden. Ich habe damals mir nie erlaubt, so richtig in die Tat reinzugehen über die Jahre und musste erstmal begreifen, was da ja eigentlich Komplexes passiert ist in so einem Kind, ich sag jetzt mal in der Kindheit. Weil man, ich glaube, die Menschen, die das auch so im Kindesmissbrauch kennen, verstehen auch, dass es ja über Jahre ging und dass man sich ja misstraut, so wie, war das überhaupt echt, war das normal, und man hat ja so viel Unsicherheiten mit sich, dass man das erstmal klarkriegen muss, dass das wirklich dass man das selber für sich anerkennen darf, dass da Unrecht passiert ist und das hätte niemals passieren dürfen. Aber das erstmal in sich zu verankern und erstmal sich so bewusst zu werden und sich einzugestehen, ohne so richtig Scham zu haben, das dauert. Und diese Kommission hat mir schon geholfen zu sagen, okay, ich reise da nochmal hin und leg da einfach mal alles hin, weil du es natürlich, die Taten an sich, die ich da beschrieben habe, das erzählst du ja nicht deiner Freundin. Das erzählst du nicht deinem Partner. In der Therapie kommst du gar nicht, weil dann heißt es, oh, die Zeit ist leider um. Du kommst nicht ins Eingemachte. Und ich meine, bei der Kommission waren da Anwälte, ich meine, die haben manchmal ganz schlimme Sachen gehört und die können damit umgehen, wenn du Taten beschreibst. Und mir war es ganz, ganz wichtig, das alles klar zu benennen in seiner Rohheit und in dieser abstrusen, ekligen Art, was da passiert ist. Und dafür habe ich es benutzt. Benutzt aktiv, um zu sagen, hey, es war eklig, es war widerlich, aber es ist mir passiert und ich bin froh, jetzt nicht verurteilt zu werden und das einfach kund zu machen. Und dieses kleine Kind, das damals ja so viel mehr verdient hätte, ich es ihr jetzt heute als Erwachsenen geben darf. Ja. Es war mein Abschluss, einen gewissen Frieden zu finden.
Würdest du sagen, dass du den Frieden, den du finden darfst und auch schon in dir trägst nach diesem Termin, weil du das auch nochmal so betonst gerade und ich das sehr heilsam finde, wie du es formulierst, dass der Frieden dich auch schon vorher begleiten durfte oder dass der jetzt nochmal eine ganz andere
Nein,
Bedeutung bekommt?
Nein, ich habe nie diesen Frieden, den ich erst nach der Kommission erfahren habe. Es war immer so ein, boah, ich muss da nochmal rein. Was ist passiert? Und was muss noch gefühlt werden? Warum ist da so eine Wut? Warum hat mich niemand beschützt? Und warum hat er das getan? Es waren einfach so die ganz, ganz vielen Fragen. Und wieso ich? Und dann auch natürlich die Verleugnung mit, ja, anderen geht's natürlich viel schlimmer. Warum heulst du? Dir geht's doch jetzt gerade eigentlich ganz gut. Du hast da gar keine Berechtigung, dass es dir schlecht geht, weil dein Leben verläuft äußerlich ja super. Ja, und jetzt war es doch so eine ganz andere, jetzt ist es wirklich so ein, okay, es reicht jetzt, es ist genug. Ne? Ich habe ja auch Anfang des Jahres eine körperorientierte Therapie begonnen. Das trägt auch nochmal Traumaschichten ganz anders ab. Ne? Du kommst da mit deinem Körper ins Fühlen. Und du lernst deine alten Überlebensmuster kennen, die du ja immer mitgeführt hast. Aber jetzt ist es so tief in deinem, also jetzt kommt es ins Bewusstsein. Und du kannst dann damit arbeiten. Und die Kommission hat so, also danach, nach der Kommission, ich war ganz alleine in dieser Stadt und bei der Kommission, aber man darf sich natürlich Vertrauenspersonen mitnehmen. Mir war das irgendwie sehr wichtig, das allein zu machen. Und ich glaube, danach wäre es gut gewesen, Ruhe zu haben, aber mein Alltag verlief dann weiter. Man ist dann so offen. Man muss das erstmal auch übereinkriegen, wow, das war die Vergangenheit. Und jetzt bist du in der Gegenwart und es war wie eine Zeitreise. Und man war, also ich war jetzt 2-3 Wochen sehr roh, sehr nahbar, sehr verletzlich. Ich habe immer gedacht, dass die Leute mein Herz rausreißen können, weil sie so sehen, wie krass verletzlich ich bin. Und man braucht danach echt Ruhe und viel Selbstfürsorge. Und irgendwann, das war vergangenen Samstag und du weißt das, wir wollten produzieren und es ging gar nichts mehr. Es ging sowas von gar nichts mehr und ich konnte nicht mehr aufstehen, weil es wahrscheinlich der einzige Tag, wo ich einfach wirklich um nichts kümmern musste. Ich musste mich nicht um mein Kind kümmern. Ich hatte jetzt nicht so krasse Termine. Ich konnte alle absagen, ohne bestraft zu werden oder dass da keine Arbeit hinter war. Und ich ich bin so viel gebrochen und wie immer wieder gebrochen an einem Tag. Und lag dann bei meinem Partner in den Armen und hab gesagt, ich glaube, es ist fertig. Ich glaube, ich darf neue Kapitel schreiben und es ist jetzt okay. Die Vergangenheit ist ein Teil, aber es ist okay. Ich habe der kleinen Martina das wiedergegeben.
Du hast von einem Abschluss gesprochen und uns sehr schön, sogar bildhaft erklärt, was das für dich bedeutet und mit welcher Haltung du jetzt auch nach diesem Termin durchs Leben gehen möchtest, was du erwartet hast, was du dir wünschst und was auch tatsächlich jetzt gerade gefühlt werden darf. Dürfen wir fragen, welche Emotionen dich hauptsächlich bei diesem Termin begleitet haben und ob es etwas Unbekanntes für dich gab oder die Dinge schon gefühlt werden durften oder mussten von dir?
Naja, das Interessante war, von dem Erstkontakt letztes Jahr November bis zum Termin hat es 3/4 Jahr gedauert, weil wir einfach nie Termine gefunden haben. Also habe ich so mein Warum so ein bisschen aus den Augen verloren, sage ich jetzt mal. Oder es war nicht so präsent, aber ich wusste, ich bin stark, ich benenne das und mache halt das, was ich eigentlich immer gelernt habe, stark sein, ohne viel, ich sag jetzt mal, Geheule, weil ich durfte früher nie heulen. Also saß ich da als wirklich diese kleine Martina, die ich damals war, und habe das so runtergerattert. So, das und das ist passiert und das war doof. Und die Anwältin haben auch gesagt, wow, man merkt richtig, dass sie innehalten und stark sein wollen, aber sie dürfen Pausen einlegen. Und ich gesagt, ja, okay, ganz kurz. Und dann ging es aber weiter. Da war nicht so viel mit Gefühle, es war Unsicherheit da, natürlich, ne? Eine gewisse Unsicherheit von das, was kommt, was nicht erwartet wird, aber was ich von mir selbst erwarte. Das Interessante war eher, was danach gekommen ist. Nach dem Termin.
Also würdest du sogar sagen, dass beim Termin eher so dieses Abarbeiten hört sich nicht wirklich wertvoll an, aber so dieses
Fokus haben, stark sein. Es war so ein Fokus behalten, Martina, Fokus behalten, stark sein, das war so Überlebensmodus.
Aber das ist auch ein Punkt, den ich total interessant finde, weil Punkt 1, ich kenne Menschen, die Aufarbeitungskommission aufgesucht haben und auch durch die Reihe weg positiv davon berichten. Aber ich finde es einfach sehr, sehr interessant, wie du dich als Betroffene da durch diesen Termin selber begleitet hast oder was für dich selber vielleicht noch im Nachgang total auffällig ist. Aber es ist ja auch handfest zu sagen, ja, man hat doch irgendwo funktioniert, weil es auch, wie du schon gesagt hast, alles gesagt worden war, was du jemals sagen wolltest und auch einfach mal in einem sicheren Raum, ohne Rücksicht darauf zu nehmen. Und was war das dann danach?
Danach war die blanke Hoheit. Das Blanke, man hat sich so nackt gefühlt, so verletzlich, so teilweise auch schambehaftet, aber eher so, ob bitte, liebe Welt, tu mir jetzt nicht weh. Und es war ganz schwer für mich zu sagen, ich bin da raus. Es war ein wunderschöner Park, ich habe mir noch einen Kaffee geholt und habe mir jetzt noch eine Stunde Zeit genommen zum Aufatmen, aber es war so, wow. Ich habe das jetzt echt getan, für mich. Aber trotzdem dieses, puh, Ich hatte da noch eine süße Begegnung mit einer alten Dame, die sich neben mir gesetzt hat, die mich angelächelt hat und mir gedacht, okay. Am Anfang habe ich gedacht, oh, bitte keine Menschen, aber sie hat mich angelächelt und mir gedacht, okay, es ist alles okay. Du bist sicher. Aber trotzdem dieses, lass mal in Deckung gehen.
Wann war denn der Moment für dich nach diesem Termin, wo du das Gefühl hattest, dass du so ein bisschen zurück in deinem Alltag bist? Gibt es dieses Gefühl für dich?
Sofort, als ich die Autobahn wieder draufgefahren bin, dann hieß es wieder funktionieren. Da war wieder, du bist wieder für Kinder da und wir hatten nächsten Tag auch eine Festlichkeit und ich hatte gar keine Zeit zum Aufatmen oder das zu verarbeiten. Ich habe meinem Partner gesagt, was es bedeutet hat für mich. Ich habe meinen Freundinnen das gesagt, aber ich glaube, denen war es halt nie bewusst, wie wichtig dieser Termin für mich persönlich bedeutet. Und ich habe sie leider nicht so gut abgeholt. Die dachten, ja, Martina macht so einen Termin. Ich kann das ja immer ganz tough erzählen. Und die waren dann schon ganz schön erschrocken, dass ich sehr wackelig und verletzlich wieder kam und gesagt habe, okay, Leute, ich kann jetzt einfach gerade nicht. Ich kann gerade nichts aufnehmen. Ich bin da, ich funktioniere, aber das Hier und Jetzt und die Vergangenheit wieder in Gleichgewicht zu bringen oder dorthin zu bringen, wo es wieder gehört, war schon eine Aufgabe. Und das hat bestimmt so 2 Wochen gebraucht, um wieder so richtig klar zu kommen und wieder als wirklich vollständig zu sein. Es ist super schwer zu erklären. Also es ist so was Intimes und Persönliches. Aber es ist...
Warum ist das für dich schwer zu erklären?
Ich denke immer, solche inneren Prozesse, die sind für einen selbst so magisch. Da passieren Sachen, da öffnen sich Türen, da sieht man einen Schmetterling, die auf immer so eine große Bedeutung für einen hat. Es passiert ein Lächeln von einer Dame auf der Nebenbank. Und das sind alles kleine Zeichen vom Universum, dass man okay ist und dass man auf dem Weg ist. Aber dieses Öffnen für solche Zeichen, da muss man wieder sich trauen, mit dem Herzen zu sehen. Und ich denke, deswegen ist es so schwierig, das jemandem zu erzählen, weil der eine hört, ja, was soll denn jetzt an dem Schmetterling oder an der Dame, die dich lächelt, was soll denn da sein? Das machen ja so viele. Aber für einen hat das so eine tiefe Bedeutung, eine spirituelle Bedeutung, eine Bedeutung von Heilung, von ein Selbst, ein Zeichen, wie auch immer, wie es Menschen nennen möchten. Und das sind Erfahrungen, die jeder für sich macht und das muss man erfahren und das kann man so schwer erklären. Und ich denke, jeder, der diese Erfahrung ein bisschen gemacht hat oder auf dem Weg ist, weiß ganz genau, was gemeint ist. Und jemand, der gerade anfängt, die traut sich gar nicht, weil sie noch ein bisschen Angst hat, da rauszugehen in die Welt und für sich diesen Schritt zu gehen.
Hat das manchmal damit zu tun, dass wir Betroffenen sexualisierter Gewalt aus jeglichen Perspektiven manchmal denken, das kann nicht so gut sein, wie es gerade ist? Und man hat Angst, dass das gerade so gut ist, dass es eigentlich nicht wahr sein kann. Und wenn es dann so ist, dann ist es vielleicht auch schneller weg, als es gekommen ist.
Auch natürlich. Also es sind halt alles Gefühle, die wir nicht unbedingt so bewusst fühlen wollen. Ne? Man muss, wenn man Heilung erfährt, fühlen in dieser Angst und zu sagen, okay, ich probiere das jetzt und dann ist der Verstand da und der misstraut ja erstmal jeden, der vielleicht auch gut mit einem meint und oder eine Therapeutin, die dir irgendwas erzählen will und du denkst dir, ja klar, ich will dir gar nicht so glauben. Warum sollst du es gut mit mir meinen, wenn es die Jahre davor nicht geschafft hat oder wenn, weiß ich nicht, ein Mann übergriffig war, warum soll der nächste Mann gute Absichten haben? Der Verstand ist ja da und will uns beschützen. Also es sind ja alles Schutzmechanismen.
Wenn du von Schutz sprichst und sich selbst beschützen, gab es denn vor dem Termin bei dir denn so einen Punkt, wo du dann mal kurz gedacht hast, ach, das mache ich doch nicht? Oder gab es das gar nicht und du sagtest, nee, ich kann es kaum abwarten, ich will endlich diesen Termin haben?
Das gab es bei mir nicht, das wäre es wahrscheinlich ein paar Jahre davor gewesen, also bevor ich noch nicht offen war für Therapie oder für irgendwie Heilung. Aber die Kommission war schon eine sehr entschlossene Sache. Ich hatte da keine Zweifel, diesen Termin zu machen. Ich habe mich sehr gefreut. Ich habe mich naiv gefreut und wusste nicht, was es danach mit mir machen wird. So.
Welchen Rat würdest du anderen betroffenen Menschen geben, die zum einen sich für diese Aufarbeitungskommission schon immer interessiert haben oder die jetzt gerade davon erfahren? Was würdest du denen jetzt gerade mitgeben, um zu sagen, egal wie viel Zweifel da ist, weil wir von Schuldgefühlen gesprochen haben, wir haben von Schamgefühl gesprochen, wir haben davon gesprochen, dass wir erst misstrauisch sind, weil wir gar nicht fassen können, dass uns jemand bedingungslos glaubt, dass wir diesen Raum bekommen, dass wir etwas annehmen dürfen, was sich wie ein Geschenk anfühlt, weil ne, es ist nicht selbstverständlich, dass wir diesen Raum bekommen. Und was wäre das, was du sagen würdest zu einer anderen Person, warum dieser Termin ein Puzzlestück für, wie du schon gesagt hast, wie so ein Handwerkskoffer sein kann oder so ein Werkzeug sein kann?
Wenn jemand diesen Ruf in sich hat, seine Geschichte zu teilen und da was zu erzählen, was super unangenehm ist und was einen innerlich so gebrochen hat, aber dieser Ruf so stark wird, dass es schon förmlich schreit, zu sagen, hey, hör mich doch mal bitte. Und ich möchte es ja jemandem erzählen, bloß weiß ich vielleicht nicht wem oder ich weiß gar nicht wie. Dass man diesen Intuition und diesen Herzenruf für sich folgen kann und dass man seiner inneren Stimme einfach ein bisschen mehr vertraut und sein Herzen folgt, diesem Ruf folgt. Du machst jeden Tag dein Bestes. Und du willst ja nur noch vollständig sein. Nimm die Hände, die dir ein bisschen, weiß ich nicht, dir entgegenkommen, ein bisschen an und schau, was sich gut anfühlt und was nicht. Und man spürt, was gut für einen ist und was nicht. Raum zu geben, zu fühlen, zu gehen, Schritt für Schritt, Schicht für Schicht. Das wünsche ich mir für Gefährte, für Betroffene. Sich wieder zu vertrauen, sich selbst anzuerkennen, Wege zu gehen, zu heilen, vollständig werden.
Was würdest du Betroffenen, GefährtInnen und vielleicht auch Vertrauenspersonen raten für diesen Termin? Wie begleiten wir Menschen, die diesen Termin wahrnehmen? Was hast du dir gewünscht und erwartet nach diesem Termin? Also mit allem, was an Zweifel so aufkommen kann. Wir haben ja schon mal von dem Erste-Hilfe-Koffer für die Seele gesprochen, hier bei GefährtInnen. Den füllen wir ja auch bei jeder Folge und du durftest auch schon in unserer letzten Folge das ein oder andere dazu legen, weil wir es auch glauben, dass es super individuell ist, ne, bei uns allen. Je nachdem, welche Trigger da sind und worüber wir gesprochen haben, das setzt uns ja in unterschiedlichste Phasen, die wir einfach so haben können. Aber gibt es so das eine, wo du sagst, das ist echt wichtig für diesen Termin und das würde ich mir für dich wünschen, dass du das danach hast, dass du dich da irgendwie finden darfst?
Also ich glaube, vor dem Termin hätte mir gut getan, dass ich den Leuten, die mir nahestehen, wirklich die Wichtigkeit des Termins sage und dass ich Räume bekommen hätte oder mehr für mich eingestanden hätte. Weil es ja ein Puzzlestück ist für einen selbst. Und den macht man ja einfach so. Und ich habe leider es einfach so gemacht und jetzt da gerne besser gemacht. Also redet mit euren Mitmenschen, sagt, dass ihr Räume braucht, dass ihr vorher eure Geschichte aufschreibt, das, was euch wichtig ist. Ihr kriegt ja auch vorher Fragen, die über die Kommission kommen kann oder so ein Rahmenprogramm. Und ich bin einen Tag vorher, eine Nacht vorher das durchgegangen und es hat mir unheimlich geholfen, das nochmal wirklich zu strukturieren, was man da sagen möchte. Und da schon mal über in die Gefühle zu gehen. Also alle die Gefühle, die da sind, einfach kommen zu lassen. Dass man guckt, dass das Nervensystem auch wieder mitschwingt und klar sein darf, ne, in dieser Emotion. Im Termin selbst, das macht man, geht man durch. Das ist dann nach 2 Stunden vorbei, plus wieder. Und danach hätte ich mir gewünscht, dass ich wahrscheinlich 2-3 Tage frei habe und da erstmal in Hier und Jetzt ankommen kann. Und nimmt das, also mich hat's aus der Bahn geworfen. Also nehmt euch da bitte wichtig und wirklich diesen Raum, euch nochmal vollständig zu machen oder ganz zu kriegen. Weil nochmal in die Vergangenheit reisen, in diesen allen Schmerzpunkten.
Was hast du mit deiner Gesprächspartnerin zum Schluss des Gesprächs vereinbart? Gab es irgendetwas, was die Person dir mitgegeben hat?
Ah, die haben mir ganz viel Mut gegeben, die haben sich bedankt. Genau, die haben mir nochmal erklärt, was mit den Daten passiert. Also es wird ja alles anonymisiert und verschlüsselt. Und damit arbeiten die dann. Also es kann nicht zurückverfolgt werden. Es ist wirklich nicht erkenntlich, dass du es bist. Es wird einen anderen Namen gegeben. Also das finde ich sehr, sehr, sehr achtsam und wichtig. Genau, also die haben wirklich diesen Rahmenprogramm erklärt und haben mir danach auch noch Hilfsangebote gegeben. Bei uns ist es die Opferhilfe, wo ich mich danach nach einem Gespräch hinwenden kann, wenn es gar nicht mehr geht. Und dann, danach bekommt man auch nochmal einen Folgetermin, ein Abschlussgespräch via Telefon oder so. Bei uns ist es Telefon, was noch aussteht, weil wir keinen Termin finden. Oder ich keinen Termin finde. Dass man nochmal sagt, hey, wie geht's dir damit und wo stehst du denn heute? Genau. Also da würde ich auch raten, vielleicht Hilfsangebote einfach anzunehmen, wenn es dich total aus der Bahn läuft, weil es ja wirklich retraumatisierend ist.
Welche Hilfsangebote würdest du empfehlen?
Also in dem Rahmen habe ich es nicht gemacht, aber ich habe natürlich schon mal die Opferhilfe war ich schon vorher, also vor 2 Jahren schon mal da, um mich beraten zu lassen. Ich habe noch, wenn ich so einen totalen Mental Down habe, so das Krisentelefon angerufen oder dass jemand mir hilft, mit meinen Selbstmordgedanken klarzukommen. Also ich würde immer Leuten raten, gebt euch Regeln bei solchen Sachen, aber lernt euch erstmal kennen. Ich denke, aber ansonsten, ja, Nervensystem runterregulieren, Achtsamkeit, das hört sich immer so ausgelutscht an. Aber ja, geh in die Natur, erde dich. Also du kannst ja auch so meditieren, ne, wenn du nicht still in einer Position. Also ne, erde dich, geh, nimm die Blätter wahr, nimm den Wind wahr, sei bei dir, streichel dich über deine Hand, dass du dich fühlst, ne, oder was die Dusche, das Duschwasser von dir brausen und spüre da mal tief rein, kommt wieder bei dir an. Es gibt so viele Sachen, so viele Sachen. Find erstmal heraus, was dir helfen kann und dann weißt du, was du danach brauchst, welchen Hilfekoffer es dann benötigt.
Wie geht's dir gerade damit, dass du da jetzt von sprichst, von diesem Termin? Wie ist dir jetzt gerade?
Ich bin sehr beseelt, weil es wirklich so mein Abschluss ist. Ich habe so meinen Frieden damit. Und es ist so schön, jetzt wieder was zu geben. In den ganzen Phasen, wo ich einfach nur viel genommen habe an Energie, an Gesprächsbedarf. Und ich freue mich einfach wieder aufzuklären, Content zu kreieren, Leuten Mut zu geben und freue mich auf alles, was kommt. Also mir geht's super.
Ja, vielleicht ist das auch ein schöner Moment, den wir direkt nutzen, um einfach mal auch anzusprechen, dass GewährtInnen sich auch verändert, stetig und immer mal in einem schnelleren oder auch in einem langsamen Tempo. Dieses Jahr war ja echt viel los, in Anführungsstrichen, in unserem Privatleben. Wir haben eine weitere Gefährtin dazu bekommen, das hatten wir schon angesprochen. Und ja, mehr oder weniger dürfen Shen und ich uns auch so ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren oder müssen in Bezug auf unsere Geschichten und unsere Gesundheit uns auch schon mal ein wenig zurücknehmen. Du, Martina, bist Teil, ja, von Gefährtinnen in Form von vielerlei Dingen, die jetzt schon stattfinden, aber wer weiß, was da noch alles kommt. Also, welche Aufgabe für Gefährtinnen, als du so auch so ein bisschen mit mir so in dieses Thema reingekommen bist, hast du dir immer gewünscht, auch so zu machen? Das, was du gerade schon erwähnt hast, ist zu kreieren und etwas zurückzugeben? Oder schwirrt da auch noch was anderes bei dir?
Ich glaube, wir dürfen zusammen, gemeinsam Content kreieren.
Machst du das nicht alleine, Martina?
Und alleine.
Also ich finde es einfach spannend, wenn man Projekte begleitet, beziehungsweise auch ein Teil des Projektes ist und da ein weiteres Herz ist, was für dieses Projekt schlägt, das heißt auch für euch ZuhörerInnen schlägt, was man da manchmal vielleicht an Visionen hat, aber das manchmal entwickelt sich das natürlich auch im Laufe der Zeit, im Laufe des Kennenlernens, was ich auch super wichtig und schön finde.
Verbinden und co-kreieren und gemeinsam ein Teil des Weges gehen, dass man nicht so alleine ist in dieser lauten, wilden Welt. Das ist sehr schön.
Ja, also ich bin von Grund auf ehrlich, ich schaffe das alles nicht mehr so mit der Recherchearbeit und auch mit dem Content kreieren. Das liegt nicht daran, dass mir nicht die Ideen fehlen oder sowas in der Art, sondern dass es durch die Veränderung, die wir halt nun mal auch bei uns hatten, nicht zu viel auch geworden ist, sondern es war halt immer intensiv bei GefährtInnen. Und weil das für mich ein Herzensprojekt ist, was ich für immer tun werde und sowieso schon irgendwo immer gemacht habe, nur auf eine andere Art und Weise, bin ich immer mit vollem Herzen dabei. Das bedeutet, dass es mehr Energie, als man vielleicht sonst seinen Job erledigt oder und auch. Und es gibt manchmal so ein Bauchgefühl und auch eine Bereitschaft, die man zeigen muss, wenn man Hilfe braucht, vor allen Dingen, wenn man Probleme hat, nach Hilfe für zu fragen. Also ich gehöre auch zu den Menschengruppen, die Probleme haben, nach Hilfe zu fragen, wo ich so durch unseren Kontakt auch, der sich aufgebaut hat und wo wir einfach gemerkt haben, das vibet so, gedacht habe, ja, das ist schon schön, wenn jemand anderes auch noch so die gleiche Sprache spricht, das könnte klappen, das Verständnis ist da. Und ja, auch du bist eine Person, glaube ich, die mir einen empathischen Arschtritt geben darf. Ich freue mich darauf, dass ich dich quasi in meinem Avenger-Team habe und alles aber frei von Leistungsdruck und sowas in der Art. Ne? Also das, was wir hier machen und gemeinsam kreieren und was vielleicht noch nicht sichtbar ist, aber sich jetzt aufbaut, auch zum 25. November hin, zum Orange Day, das wird für euch dann auch mal da sein. Und da werden auch mal Beiträge sein, die Martina von sich aus kreiert, weil jede Geschichte zählt und weil jede Perspektive aus betroffenen Sicht ein Puzzlestück für uns sein kann. Vielleicht nicht für dich, vielleicht nicht für mich, aber für eine andere Person, die deine Perspektive mit dir teilt. Und dementsprechend haben wir Martina als Bereicherung bei mir. Bei uns. Und ja, in den letzten 2-3 Wochen willkommen geheißen und den ein oder anderen Moment vorher schon mal genutzt, um uns anzunähern und vielleicht mal unsere Ideen wahr werden zu lassen. Deswegen herzlich willkommen, Martina.
Vielen Dank für euer Vertrauen.
Ja. Das ist natürlich paradox. Wobei eigentlich gar nicht paradox. Das ist ja irgendwo schon sehr auffällig, dass zum einen diese zeitlichen Termine, die jetzt stattgefunden haben und auch die Mitarbeit für GefährtInnen und das, was du in deinem Leben grundsätzlich ja auch noch machst. Ich meine, du bist ja auch noch Mensch, du hast ein Privatleben und jetzt haben sich viele Türen geöffnet und du hast loslassen dürfen. Das hat viel Energie gekostet. Du hast sehr viel darüber berichtet. Gibt es etwas aus deinem privaten Leben, was du mit uns teilen darfst und kannst?
Das wartet noch alles, weil es noch ganz, ganz frisch ist. Das darf erstmal wachsen, Romina. Wachsen. Es ist tatsächlich was Wunderschönes passiert, aber es darf erstmal eben im Verborgenen wachsen, bis es kräftige Zweige hat, um, ja, indem ich sie dann euch mitnehme. Aber es ist, ich denke, es darf wunderschön werden. Aber nichtsdestotrotz, wir haben erwähnt, dass wir zusammen co-kreieren möchten, dass Generation Menschlichkeit und Gefährtinnen, gewisse Beiträge miteinander teilt und Stories etc., was es so gibt. Uns oder was mich und sicherlich auch dich interessiert, liebe Romina, vielleicht gibt es ja von den Hörerinnen auch was euch interessiert. Also teilt es euch uns gerne mit. Wir gehen gerne drauf ein. Wir würden euch gerne mehr mitnehmen und mehr mit euch co-kreieren. Also ja, erzählt mal. Habt ihr Fragen, dann schreibt uns an. Ja, und ihr seid ja eh noch im Austausch mit Romina. Ihr könnt mich gerne anschreiben. Wir freuen uns auf alles, was wachsen darf. Auch mit.
Ja, dann würde ich sagen, können wir jetzt eine Waffel backen.
Wir können, wie du magst. Aber gibt es bei dir noch etwas?
Ja klar, ich habe 17 Trillionen Fragen noch in meinem Kopf, die könnte ich auch alle noch stellen, aber das mache ich natürlich nicht, weil es nicht meine Geschichte, es ist deine Geschichte und ich glaube, dass wir noch sehr viel Raum finden für diese Fragen, die mich persönlich auch als Mensch einfach interessieren, als Mensch, der dich in deinem Leben auch irgendwo ein wenig begleiten darf, wie wir in der letzten Folge gehört haben. Freue mich auf alles, was kommt und dass du diese Leichtigkeit empfinden darfst. Und dass du bezeugt worden bist von Menschen, die sich ja nun mal auch die Zeit genommen haben, in diesem sicheren Raum vor Ort deine Geschichte anzuhören. Und das ist für mich genauso viel wert, als ob ich meine eigene Geschichte erzählt hätte. Deswegen finde ich das wirklich sehr schön. Ja, dann leg mal los. Was für eine Waffe wird das heute, Martina?
Habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Wir lassen uns gemeinsam Gedanken machen. Auf was schwebt dir vor?
Gibt es etwas, was die kleine Martina sehr gerne gegessen hat, was du schon lange nicht mehr gegessen hast?
Es gibt tatsächlich was ganz, ganz Verrücktes. So verrückt ist es gar nicht. Also es ist so Apfel, passend zur Weihnachtszeit. Also Apfel mit ganz viel Zucker und Zimt. Ich stehe auf Zucker und Zimt. Aber es ist so eine ganz eigene Art. Da gibt's so, ich weiß nicht, so Spekulatius-Gewürz dazu. Kennst du das? Und dazu Schlagsahne obendrauf. Würdest du auch wollen oder bist du was anderes?
Ja, kommt drauf an, wie der Apfel geschnitten ist. Wie ist der denn geschnitten?
So mitgebacken. Also, nichts.
Okay. Das hört sich gut an. Guck mal. Ja, ich habe da so einen Tick. Je nachdem, wie Obst geschnitten ist, mag ich das. Und dann schmeckt es irgendwie anders. Aber gut, andere Geschichten. Also ich mag halt alles, was mit Schale ist. Und ich esse auch gern die Schale mit. Deswegen finde ich beim Apfel eigentlich ganz schön, wenn die Schale dran ist. Auch optisch wegen der Farbe. Und da sind halt auch alle Nährstoffe drin. Wenn es Nährstoffe heutzutage noch in Äpfeln gibt. Aber gut, anderes Thema. Und wenn die dann so durchgeschnitten sind, so durch die Mitte und die legt man so in den Teich rein und dann werden die irgendwie so mitgebacken, das stelle ich mir echt toll vor, wenn da so dieses...
lecker.
Ja, da bin ich für. Das finde ich super. Das macht doch mal Appetit. Lecker, freue ich mich. Tolle Waffel. Dann würde ich sagen,
auf jeden Fall.
Wir hören uns wieder. Mit Sicherheit. Dann...
Tschüss. Bye.
Tschüss. Und Dankeschön. Und danke an die Aufarbeitungskommission. Ihr habt einen richtig tollen Job gemacht. Tschüss. Oh, jetzt habe ich das Mikrofon schon wieder umgekippt. Ich selber.
Wenn du betroffen bist von Gewalt jeglicher Art,
dann wende dich an eine dir vertraute Person. Auf unserem Instagram-Feed Gefährtinnen findest du mehrere Anlaufstellen, die dir helfen könnten, sei es das Hilfetelefon oder der Weiße Ring. Du bist nicht allein.